Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg einen schönen guten Tag. Wenn das Wetter es an Ostern erlaubt und Sie einen Ausflug in die heimische Natur planen, dann halten Sie nicht nur Abstand, nehmen Sie auch Ihren Müll wieder mit. Wir erzählen Ihnen gleich, wie Parkwächter im Harz mit der Vermüllung zu kämpfen haben, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit. Außerdem waren wir bei einer Kneipenbesitzerin in Hamburg, die mit Herz und Seele dabei ist, vielen Menschen auch schon geholfen hat und jetzt bald Selbsthilfe braucht. Und wir schauen nach Leipzig. Dort gibt es Streit um die Besetzung des neuen Kantors für den weltberühmten Thomanerchor. Es stehen jetzt die Ostertage an, die viele Menschen nutzen möchten, um mal rauszugehen, die heimische Natur zu genießen. Die, die nicht weit weg ist und genug Raum bietet, dass man sich auch nicht zu nahe kommt. Der Harz ist da sehr beliebt. Zuletzt sind die Besucherzahlen dort allerdings in die Höhe geschossen. Und das bedeutet nicht nur, dass es schwieriger wird, sich aus dem Weg zu gehen. Die Touristen bringen auch ihre eigenen Getränke und Snacks mit. Viele nehmen die leeren Packungen aber nicht wieder mit zurück. Der Nationalpark Harz versucht, die Wanderer auf dem Brocken zum Müllsammeln zu animieren. Und wie gut das klappt, erzählt unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Er war mit dem Chef-Park-Ranger auf dem Brocken unterwegs.
Henning Möller hat schon wieder was entdeckt. Der Nationalpark-Wachtleiter steht auf einem Wanderweg oberhalb von Schierke am Brocken und zeigt auf eine Felsformation, besprüht mit blau-schwarzer Farbe.
Ist das neu hier, das Graffiti?
Das hier ist gerade ganz neu, so wie es aussieht. Das ist noch nicht mal gemeldet. Und also an den entlegensten Stellen, also ich weiß immer nicht, dass die Leute dann, ich sag mal, die Spraydosen noch bis so hochschleppen. Also mir wäre das echt zu viel.
Es ist vor allem viel Arbeit für Henning Möller und seine 17 Ranger im Nationalpark Harz. Ein Drittel mehr Besucher seit Corona, sprich etwa 30.000 mehr Touristen im Jahr als sonst. Das bedeutet eben auch mehr Müll, vor allem entlang der Hauptwanderrouten.
Ja, und meine Kollegen, die Ranger-Kollegen, sind dann eben mindestens zweimal die Woche unterwegs und sammeln den ganzen Müll halt wieder ein und versuchen es wieder ordentlich zu machen. Ist ein Nationalpark und wir haben eine gewisse Verantwortung auch halt. Und ich sag mal, wenn der Müll bergeweise rumliegt, ist es natürlich auch kein Zeichen für einen guten Nationalpark und auch nicht für den Harz.
Der Nationalpark Harz erstreckt sich über zwei Bundesländer, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Der Brocken war zu DDR-Zeiten militärisches Sperrgebiet. So ein bisschen, sagt Henning Möller, erinnere ihn die Wanderlust im Harz an die 90er Jahre. Henning Möller hat ja 1994 als Ranger angefangen. Schon damals brachte der Nachwendebesucheransturm viel Müll mit sich.
Na, damals war das Umweltbewusstsein bestimmt noch nicht so weit und es war ja vieles neu gewesen, eben auch halt. Und jetzt ist es so, dass den Leuten das relativ egal ist im Moment, habe ich so das Gefühl.
Was allerdings noch mehr auffällt als der Müll, der kahle Fichtenwald. 3 Jahre Dürre, Stürme und Borkenkäferbefall haben den Brocken an vielen Stellen ausgedünnt. Henning Möller und sein Team mussten viele Bäume am Wegesrand fällen, damit die morschen Bäume und Äste nicht die Wanderwege blockieren. Henning Möller stoppt an einer Wegeskreuzung. Hüfthohe Steine markieren die Umrisse der alten Naturbobbahn. Bis in die 1950er Jahre wurde hier gerodelt, seitdem ist es ein Wanderweg. Neben den Steinen steht eine Holzhütte. Eine kleine Mahnung hängt dort als Schild an der Wand, darauf steht: Nimm deinen Müll wieder nach Hause.
Und es liegt eben auch alles ringsrum, von Verpackungen und Glasscherben. Hier vorne ist auch noch eine Feuerstelle gewesen. Also das ist so, wie wir es jetzt nochmal gerade nach den Wochenenden auch immer vorfinden.
Oberhalb der Hütte sitzt eine Wandergruppe auf einem Baumstamm. Familie Hauser aus Lutherstadt Eisleben macht einen Tagesausflug.
Erstmal raus aus dem Corona-Alltag und frische Luft schnappen.
Wir genießen das mal, dass wir mal raus dürfen.
Augenoptikerin Katrin Hauser hat vorgesorgt. Tupperdosen mit geschnittenen Äpfeln, Möhren und Buletten. Keine Verpackung zum Wegschmeißen. Davon hat sie hier schon genug gesehen.
Unmöglich. Wir haben unterwegs schon viele Flaschen gesehen und also wir sind vorbereitet.
Der Besucheransturm ist ein Grund für das erhöhte Müllaufkommen. Der zweite, die geschlossenen Gaststätten. Deswegen stehen auch auf dem Brocken weniger Mülleimer. Die Konsequenz, viele bringen selbst Essen und Getränke mit und lassen den Verpackungsmüll auch gleich da. Aber dafür haben sich die Ranger etwas anderes ausgedacht. Zurück am Eingang des Nationalparks, direkt am Besucherzentrum, zeigt Henning Möller auf eine große Truhe. Der Chef-Ranger öffnet eine von 5 sogenannten No-Trash-Boxen. Darin biologisch abbaubare Mülltüten, Greifzangen und ein Sonderstempel für die Harzer Wandernadel. Ein kleines Dankeschön für Touristen, die freiwillig beim Wandern Müll einsammeln. Noch sei die Beteiligung allerdings ausbaufähig. Immerhin, Tagestouristen Stan und Madeleine aus Leipzig sind neugierig und haben Interesse.
Also wir würden uns jetzt für die Tüte entscheiden, weniger für den Greifer, damit wir einfach noch so ein bisschen auch die Natur genießen können. genau.
Schön, dass Sie darauf aufmerksam machen.
Das ist eine tolle Aktion, das kennen wir auch aus Leipzig. Da gab es jetzt auch, also über Instagram habe ich das gesehen, diese Aktion, haben sich viele beteiligt. Ja. Und es ist wirklich erschreckend, was da in den Wäldern zusammenkommt.
Ausgestattet mit 2 Mülltüten aus Maisstärke stapfen Stan und Madeleine los Richtung Brockenspitze. Sowas würde Henning Möller gerne öfter sehen. Über die Osterfeiertage wird der Chefranger am Brocken im Dauereinsatz sein, um den Nationalpark Harz einigermaßen müllfrei zu halten.
Niklas Ottersbach war im Nationalpark Harz unterwegs mit dem Chef Park Ranger und hat sich die Vermüllung dort angeschaut. Die Corona-Infektionszahlen steigen momentan wieder so stark an, dass eine Rückkehr in die von vielen so ersehnte Normalität wieder in die Ferne rückt. Und je schlechter die Lage wird, je länger sich das hinzieht, umso härter wird es für die Gastronomie. Die Sorge ist, dass eine Kneipenkultur zerstört wird. Kneipiers, die das mit Herz und Seele machen und in ihren Stadtteilen auch so etwas wie eine Anlaufstelle sind. Zuhören, was die Gäste ihnen erzählen. Die dann auch mal soziale Projekte starten. Das ist auch ein wichtiger Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Petra Grünberg ist so eine. Sie betreibt die Hamburger Stadtteilkneipe Windschirm. Und sie versucht auch jetzt, die ganze Zeit trotz der vielen Beschränkungen und Einschränkungen Kontakt zu ihrer Kundschaft zu halten. Lena von Holt stellt sie uns vor.
Hallo.
Hi, ich grüß dich. Alles okay?
Ja.
Ja?
Ja, ich auch.
Ja, ne? Ja. Ja, ne? Ähnlich wie bei dir.
Ja.
Hm? Aber ihr haltet auch noch durch.
Ja.
Eine blonde Frau in grauem Strickpulli steht vor ihrer Kneipe Windschirm im Hamburger Stadtteil Roter Baum und hängt bunte Eier in einen Fliederbusch. Sie weiß noch gar nicht, ob sie nach 5 Monaten Lockdown an Ostern endlich wieder öffnen kann. Aber ihr geht es um etwas anderes. Es ist ein Lebenszeichen, eine Botschaft. Wir sind noch da. 20 Jahre, so lange betreibt Petra Grünberg den Windschirm jetzt schon. Einige GästInnen kennt sie noch aus der Zeit, in der sie während ihres Architekturstudiums hinter der Bar jobbte.
Vielleicht ist es gut, dass ich deswegen Gastronomin bin. Vielleicht läuft der Laden auch deswegen so gut, weil dieses Herz, was ich da reinstecke, auch wirklich rüberkommt. Dann bleibe ich auch gerne mal bis 4 Uhr morgens und rede nur mit einem Gast noch. Ich verdiene da zwar nichts dran, aber für den war es gut. Dann ist es auch richtig.
Nach und nach seien die Kneipen um sie herum Restaurants und Küchenstudios gewichen. Der Windschirm ist die letzte, die noch übrig ist. Der einzige Ort, an dem Junge und Alte, Arbeitslose und Professoren zusammenkommen. Ein gesellschaftlicher Airbag, der gegen Vereinzelung und Polarisierung schützt. Wie jeden Freitagmittag bauen die Marktleute ihre Stände auf. Die Sonne wandert auf die Terrasse. Eigentlich hätten sich jetzt die ersten GästInnen niedergelassen, aber dort, wo Einsame einst Geselligkeit fanden, verordnet das Virus nun soziale Distanz. Petra Grünberg macht sich Sorgen um ihre GästInnen.
Die wirklich alleine leben und immer nur alleine in ihrer Wohnung sitzen und fernsehen und das war's. Und mal auf dem Fenster gucken und die sind wirklich einsam. Da dreht sich ja im Kopf auch alles nur um sich selbst. Und die gehen dann womöglich jeden Tag nur für eine Banane einkaufen, damit sie mal andere Menschen sehen oder an der Kasse jemanden sprechen können. Das habe ich schon durchaus von welchen gehört.
Skipper, grüß dich. Guten Tag. Na, wie ist dir?
Um den Kontakt zu halten, stellt sich Grünberg Freitagnachmittag vor ihre Kneipe. Immer wieder bleibt jemand für ein kurzes Gespräch stehen. Ein älterer Mann, der sich als Skipper vorstellt, zwei herausgeputzte Damen, die hier sonst ihren Aperol trinken. Anne-Marleen, die viermal die Woche gekommen und immer jemanden zum Klönen gefunden hat. Auf ihre Krücke gestützt steht sie jetzt vor Petra. Vor 5 Jahren war sie schwer gestürzt. Petra hat ihr damals Zahnbürste und Nachthemd ins Krankenhaus gebracht, sie jede Woche besucht. Ohne den Windschirm sei das Leben trostlos.
Ich habe noch nie vorher eine Depression gehabt, obwohl ich häufig sehr, sehr krank war. Habe ich alles immer mit Zuversicht gesehen. Aber diese lange Zeit nur auf der Bude hocken. Und ich mache auch keine Leute anrufen. Was soll das? Wenn ich nichts erlebe, was soll ich den Leuten denn erzählen?
Petra Grünberg will einfach da sein, auch wenn sie eigentlich nicht da ist. Mal verleiht sie eine Leiter, mal bringt sie ihrer alten Kundschaft den Müll raus. Aber noch wichtiger ist jetzt, sie hört zu. Deshalb wird sie von einigen auch Seelenklempnerin genannt. Wenn sie jemanden schon länger nicht mehr gesehen hat, ruft sie einfach an.
Axel, aber jetzt?
Den habe ich auch tatsächlich länger nicht gesprochen. 2 Wochen. Hi Axel, grüß dich. Ich wollte mal hören, wie es dir geht. Wie kommst du jetzt über die Zeit? Ja, aber ich bin ja bis 8 Uhr abends hier.
In der Kneipe stehen die Stühle verkehrt herum auf den Tischen. In den Plastiktrennscheiben, die einst vom Virus schützen sollten, bricht sich das von draußen hineinscheinende Sonnenlicht. 300 Euro pro Stück hatten sie Grünberg damals im Oktober gekostet. 3 Wochen später musste der Windschirm schließen. All ihre Ersparnisse hat Grünberg seitdem aufgebraucht. Miete, Strom, der Lohn ihrer MitarbeiterInnen, monatliche Fixkosten in Höhe von 8.000 bis 10.000 Euro. Sie hat einen Kredit aufgenommen und ihre Rente aufgelöst, weil die Hilfen nicht schnell genug kamen, sie am Ende nicht reichten.
Hilft ja nichts. Ich will den Laden halten, der ist so schön. Ich bin schon so lange hier und meine Leute auch. Die arbeiten alle schon 15 Jahre für mich. Tja, lass ich die doch nicht hängen und sag, ich mach zu, keine Lust mehr. Geht nicht, kann ich nicht, mach ich nicht.
Bis Ostern halte sie es noch durch, dann ist sie es, die auf Hilfe angewiesen ist.
Wer schon mal die Möglichkeit hatte, vor der Corona-Krise dem altehrwürdigen, weltberühmten Thomana-Chor in Leipzig zu lauschen, bekommt vielleicht gerade jetzt im Gedanken daran noch eine Gänsehaut. Weniger Freude bereitet dagegen der Streit, den es gerade gibt, um die Nachfolge des im Juni aus Altersgründen ausscheidenden Kantors Gotthold Schwarz. Seit Johann Sebastian Bach ist er der 17. Leiter des Chores. Der 18. steht mit dem Schweizer Kirchenmusiker Andreas Reitzer eigentlich schon fest. Aber warum einige diese Entscheidung wieder rückgängig machen wollen, das erzählt uns jetzt Alexandra Gerlach.
So, auf nie.
Das Üben in Corona-Zeiten sieht auch hier ganz anders aus. Mit weiten Abständen stehen nur wenige Sänger im Probensaal des Alumnats auf kleinen Podesten und schauen konzentriert auf Gotthold Schwarz, den Thomaskantor. Den Thomana-Chor gibt es seit über 800 Jahren. Er ist einer der ältesten Knabenchöre der Welt. Wer hier aufgenommen wird, muss musikalisch sehr begabt sein. So wie Opernsänger Martin Petzold.
Ich bin 1965 in den Thomana-Chor gekommen und bin dem Chor seit weit über 50 Jahren aufs Engste verbunden.
Petzold hat sich hier nebenbei mehr als 33 Jahre um die Stimmbildung gekümmert. Er ist Mitglied der Auswahlkommission, die verantwortlich ist für die Neubesetzung des Thomaskantors, über die vor wenigen Monaten entschieden worden ist. Die Kritik daran, Monate später, kann er nicht verstehen.
Ich bin sehr erschrocken und bedrückt auch, weil ich das Gefühl habe, dass mit Halbwahrheiten in die Öffentlichkeit gegangen wurde, ohne wirklich zu reflektieren.
Viele Wochen nach der Wahl des neuen Kantors haben einige Oberstufenschüler heftige Kritik an der Personalentscheidung über die Medien veröffentlicht.
Die Wahl, die ist transparent gewesen.
Es handle sich um eine Intrige, sagen die einen. Andere, wie der Ex-Thomaner und Mitbegründer des Ensembles Ammerchord, Daniel Knauft, sieht in dem aktuellen Debakel als Grund das traditionelle, überholte Auswahlverfahren, in dem die Thomaner nicht stimmberechtigt sind. Die Auswahlkommission mit Experten aus Stadt, Kirchen, Schulen und Musikszene hatte sich vor knapp 5 Monaten 4 Bewerber für das prestigereiche Amt des Thomaskantors angeschaut und auf Herz und Nieren geprüft.
Die 4 Kandidaten mussten sich in einer Art Andacht vorstellen, wo sie alles zeigen konnten. Und unmittelbar danach kam die Auswertung mit den Thomanern. Da war jeder Thomaner in der Lage, etwas zu sagen.
Einzelne Stimmen gab es, die gerne einen anderen Kandidaten gewählt hätten, sagt Petzold. Aber die Mehrheit der Thomaner sei für Andreas Reitze gewesen. Auch das anschließende Votum der Expertenkommission hätte klarer nicht sein können. Einstimmig für den Schweizer Kirchenmusiker und Chorleiter. Wenige Wochen darauf hat auch der Leipziger Stadtrat einstimmig diese Personalie bestätigt. Doch jetzt, 3 Monate später, herrscht Verstimmung und Verwirrung. Die Protestler aus der Oberstufe der Thomaner verlangen die Revision dieser Entscheidung sowie die Entlassung des Chorgeschäftsführers. Einer ihrer Kritikpunkte? Der Schweizer Bewerber habe bei der Probe falsche Töne weder gehört noch korrigiert. Die Kritiker aus dem Chor fordern die Einsetzung eines anderen Kandidaten. David Timm, der aktuell Universitätsmusikdirektor in Leipzig ist und früher selbst Thomaner war. Dieses Ansinnen weist der Vorsitzende der Auswahlkommission, Professor Christard Brödel, im Gespräch mit dem MDR zurück.
Wir haben bei den musikalischen Vorstellungen 4 hervorragende erstrangige Musiker erlebt, alle mit unterschiedlichen Profilen. Und wir haben denjenigen vorgeschlagen, der uns in der Gesamtheit seiner musikalischen, pädagogischen, theologischen, planerischen und menschlichen Fähigkeiten als der geeignetste erscheint.
Erstaunlich in diesem Streit ist, dass hinter der Kritik auch die früher bereits geäußerte Forderung steht, der Thomaskantor müsse aus Leipzig und am besten aus dem Chor selbst kommen. Kommissionspräsident Brödel hält dagegen.
Leipzig ist ein internationales Musikzentrum. Deshalb darf man den Blickwinkel nicht von vornherein einengen.
Die kritischen Thomaner und auch der noch amtierende Thomaskantor Gotthold Schwarz hüllen sich aktuell in Schweigen. Man wolle sich erstmal intern sortieren, heißt es aus dem Alumnat. Derweil meldet sich Ex-Thomaskantor Christoph Biller zu Wort. Er fordert die Streithähne auf, aufeinander zuzugehen, um die Situation zu retten. Er appelliert an seinen Nachfolger Gotthold Schwarz, jetzt ein Machtwort zu sprechen, um den Streit zu schlichten. Zugleich spricht er sich dafür aus, in Zukunft die Thomaner stärker einzubinden in die Wahl ihres Kantors. Das unterstützt auch Martin Petzold, der sich in diesem Streit heftige Schmähungen zugezogen hat.
Ich bin sehr hart angegriffen worden und werde es auch immer noch von ehemaligen Thomanern bis hin, dass mir das Wort Verräter hinterher gerufen wurde.
Dennoch baut er auf ein gutes Ende.
Also ich hoffe einfach, dass viele jetzt ein bisschen mehr die Perspektive eines Adlers einnehmen, nämlich das von oben betrachten und sich nicht verstricken in irgendwelchen Grabenkämpfen. Das ist völliger Unfug.
Ab September soll der gewählte Schweizer Andreas Reitze als neuer 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach sein neues Amt in Leipzig antreten.
Alexandra Gerlach über den Streit um den neuen Thomaskantor. Morgen ist Karfreitag, da haben wir im Deutschlandfunk ein Feiertagsprogramm. Darum möchte ich Sie gerne heute schon auf unser Wochenendjournal hinweisen. Da wiederholen wir unsere Sendung zu Schwesterherzen. Die manchmal etwas komplizierte Beziehung, mal enge Liebe, mal Konkurrenz. Lisa und Pia Rauschenberger erzählen von dieser besonderen Verbindung ab 9.10 Uhr. Jetzt gleich geht es weiter mit der Sendung Campus und Karriere und meiner Kollegin Kate Malaike. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.